Da haben wir, glaube ich, viel Zeit und Geld natürlich versenkt, indem wir das doch versucht haben anfangs, dann festgestellt haben, okay, komm, lass uns den Fokus darlegen, wo wir wirklich ein USP haben. Das ist aus meiner Sicht jetzt die eben Kanzleiorganisation für uns intern, aber auch gegenüber den Mandanten. Wie können wir auftreten? Wie können wir kommunizieren? Das ist jetzt so das, wo wir aus meiner Sicht richtig gut sind und noch besser werden wollen. Gerade jetzt mit KI auch, ne? Ist ja total geil, wenn du alle Daten, alle Kommunikation bei dir hast und diesen Schatz dann jetzt plötzlich nach und nach nutzen kannst, weil du, wenn du ein LLM dahinter stellst, ja plötzlich damit auch richtig was anfangen kannst. Ja. Das finde ich zum Beispiel richtig cool und bin ich auch gespannt, was da noch geht.
Willkommen beim Steuertech-Podcast von Pennylane. Heute zu Gast Christian Gebert von steuerberaten.de. Freue mich ganz besonders, dass er hier ist. Eine der ersten digitalen Steuerkanzleien, die schon 2006 digital voll aufgestellt waren. Und freue mich total, über deren Reise zu sprechen und wie sie die Digitalisierung wahrgenommen haben, was sie dabei gelernt haben, was auch die AI jetzt für sie bedeutet und wohin die Digitalisierung in Richtung AI shiftet, und nehmen euch damit auf eine Reise und freue mich total, jetzt mit euch den Podcast zu starten. Christian hat, glaube ich, als einer der ersten komplett digitale Steuerkanzlei gegründet. Steuerberaten.de heißt sie. Und Christian, vielleicht magst du dich mal vorstellen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin Christian Gebert. Ich bin Steuerberater. Ich bin seit 2014 bei Steuerberaten.de. Wir waren aber tatsächlich 2006 ging das los mit der Idee, okay, Steuerberatung geht ja auch anders. Ja, geht ja auch voll digital. Muss nicht mehr an einem bestimmten Ort sein mit so viel Papier. Und 2009 sind wir dann an den Start gegangen und haben tatsächlich als erste Kanzlei gesagt, hey, wir machen das nur online. Ja, das war so die Zeit, wo die Online-Shops da aus dem Boden sprießen. Ja, und dann war natürlich die Idee, warum geht das nicht auch bei Dienstleistungen? Heute ist es ja fast normal, dass man auch deutschlandweit remote irgendwie für Mandanten da ist. Aber damals war das schon noch was Besonderes und war auch mit dem Berufsrecht damals gar nicht so easy. Ja, wir hatten da auch ein paar Hürden, die wir aber jetzt alle beseitigt haben, natürlich schon längst. Und ja, spannend finde ich den Weg. Und wir haben uns viel natürlich auch noch beibehalten von diesem Gedanken, hey, wir wollen Pionier sein, wir wollen digital sein, wir wollen effizient sein, aber trotzdem für unsere Mandanten eine sehr gute Beratungsleistung anbieten. Und da versuchen wir heute halt doch immer in den aktuellen Gegebenheiten das Beste draus zu machen.
Ja, cool. Und wie war das früher? Haben die Leute euch für verrückt gehalten, dass ihr das alles digital macht, und haben gesagt, das geht doch gar nicht, das machen die Mandanten nicht mit?
Ja, also tatsächlich damals, wir hatten auch einen sehr visionären Gründer, der war auch gerne dazu bereit, ein bisschen den Markt aufzuschütteln. Also das ging los, dass wir dann auch anfangs uns überlegt haben, das war auch das Mindset wie mit den Online-Shops. Ja, wenn es online ist, wenn es transparent ist, wenn es digital ist, geht es dann vielleicht auch günstiger. Und tatsächlich war das früher so, dass diese Steuerberater-Gebührenverordnung, die es damals noch gab, auch vorsah, dass man keine Preise unterschreiten darf, die dort vorgesehen waren. Und das brachte uns natürlich direkt ein paar böse Briefe von der Steuerberaterkammer ein. Und auch dann war natürlich auch die Frage, okay, also wir hatten zwei Standorte, jetzt nicht deutschlandweit hunderte, aber dann war eben auch das Prinzip, okay, da muss dann immer so ein Steuerberater vor Ort sein, der da in 50 Kilometern weit weg höchstens wohnen darf. Das hatten wir in dem Moment auch nicht. Dann hat die Kammer uns dann direkt die Zulassung entzogen. Und wir wollten uns da eigentlich auf einen großen Rechtsstreit einlassen, den wir aber zum Glück dann entsprechend noch beilegen konnten. Also das war schon ganz schön turbulent zu dieser Zeit, aber natürlich auch sehr prägend für uns und so ein bisschen auch ein Antrieb zu zeigen, hey, dieses Modell funktioniert und damit kann man auch erfolgreich sein. Ich glaube, das ist es auch so. Wir sind jetzt 160 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland und ja, wachsen eigentlich jedes Jahr um 20%, und das soll natürlich auch so weitergehen.
Ja, krass. Und dann sag mal, wie, ich habe jetzt auf LinkedIn gesehen, hier habe ich einen Artikel mitgebracht. Marcel Blum hat geschrieben, Digitalisierungsbeauftragter von der Steuerberater Gahn und Nett, ein Wunschzettel an einen großen Buchhaltungssoftware-Dienstleister in Deutschland. Ah ja, okay. Kann man sich wahrscheinlich denken, welcher Dienstleister gemeint ist. Aber es ist ein Wunschzettel 2025 mit zum Beispiel PayPal sauber in Duo integrieren, Mahnwesen, Daueraufträge. Es gibt ja ganz viele Sachen, die vielleicht noch nicht digitalisiert sind und wo auch andere Softwarehersteller noch nicht so weit sind. Wie macht ihr das? Baut ihr Prozesse selber oder verlasst ihr euch komplett auf das, was da ist?
Ja, so also Dativ und wir, das ist so eine besondere Freundschaft. Also natürlich, wir sind Dativ-Nutzer, weil wir oder das weiß nicht, hast du vielleicht auch eine andere Meinung zu, aber wenn du natürlich sehr spezielle steuerliche Sachverhalte abbilden willst, mit Organschaften, Konzerne, Sonderbetriebsvermögen und was es da so alles gibt, da ist Dativ natürlich für uns Anwender schon ein sehr mächtiges Tool. Und so war das ja auch früher viele Jahrzehnte geprägt, dass es vor allem darum ging, den Steuerberater die beste Software zu bieten. Und der kümmert sich halt darum, dass die Daten dort reinkommen. Ganz klar früher durch Eintippen. Ja, also wenn ich mir das vorstelle, auch wie ich das gelernt habe, mit irgendeinem Ordner, der kommt und dann gibt es jemanden, der schreibt da erstmal eine Zahl drauf, die Kontonummer in verschiedensten Farben mit Stempeln und dann geht das durch x Hände, bis das mal im System ist, eigentlich furchtbar, ja. Aber da kommt ja Dativ her und deswegen ist es jetzt auch nicht besonders intuitiv eigentlich, du musst dich da ja richtig reinarbeiten. Und irgendwann war halt der Punkt, ja okay, Moment, jetzt liegen ja die Belegdaten der Mandanten digital vor. Das war ja bei uns dann auch schon so, ne? Also wir 2009 gestartet sind, haben wir gesagt, es gibt kein Papier. Never. Wir scannen nichts.
2004 schon.
2009.
Ja, 2009, ja.
Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Da, wenn ich immer auf die Steuerberatermessen gehe, da gibt es ja immer noch ganz große Aussteller, die Scanner verkaufen. Ja, also es ist ja ein ganz großes Ding, dass so Kanzleien sich dann so riesen Scanner hinstellen und dann kriegen die ganzen Sachen von den Mandanten und dann wird das da gescannt und dann so hast du es digital. Immerhin ist ja besser, als das nicht zu machen, aber bei uns war halt der Ansatz, es kommt kein Blatt Papier zu uns in die Kanzlei.
Ja.
Und das heißt, das Scannen macht der Mandant. Oder wenn du natürlich ein Unternehmen hast, was irgendwo ein digitales Geschäftsmodell hat, dann hat er ja eigentlich jetzt mittlerweile schon alles überwiegend digital. Vielleicht ist mal noch ein Restaurantbeleg oder so, der gedruckt wird. Aber das wird ja auch mit der E-Rechnung bald alles wegfallen. Aber damals hatte Dativ dafür natürlich kein richtiges Angebot. Ne? Also zu sagen, hey, da gibt es jetzt irgendeine Schnittstelle, wo du deine Belege hochladen kannst oder so. Und da haben wir tatsächlich auch selber was entwickelt. Also wir haben auch eigene Softwareentwickler, die für uns so ein Kanzlei-Management-Tool letztendlich bauen, mit dem wir mit den Mandanten kommunizieren und intern kommunizieren. Wie so ein Microsoft Teams kann man sich das vorstellen. Ja. Und da haben wir tatsächlich auch anfangs gesagt, okay, wir bieten für unsere Mandanten ein Kassenbuch an und ein Belegerfassungstool und so weiter. Das war aber natürlich so ein Thema, wo man sagen muss, wir als Steuerberater gegen verschiedenste Konkurrenten mit hunderten Softwareentwicklern ist ganz schön herausfordernd. Deswegen haben wir das dann irgendwann wieder gelassen, weil eben Dativ da auch ein bisschen besser wurde mit dem Unternehmen online. Ja, jetzt ist es halt so, dass das Tool ganz okay ist, glaube ich. Alle Mandanten arrangieren sich so mehr oder weniger damit. Aber da geht natürlich immer noch mehr, ne? Ich glaube, da ist es weit weg von, das ist das Tool, was ich jeden Tag gerne benutze, weil es so einfach ist. Ich glaube, das lässt sich so vielleicht ganz gut zusammenfassen. Alle haben sich irgendwie damit arrangiert und das ist jetzt erstmal der Status quo. Insofern eine Mängel oder eine Wunschliste kann man da, glaube ich, sehr lang machen, um das noch zu verbessern oder auch zu erweitern.
Und das, was euch fehlt, baut ihr theoretisch ein bisschen, also wahrscheinlich dann die Verbindung zwischen zwei Tools, die sich irgendwo integrieren müssen, baut ihr was selber?
Ja, oder es gibt da natürlich auch sehr, also einerseits teilweise machen wir das, ja, aber es gibt auch sehr spezialisierte Anbieter, die dann wiederum solche Schnittstellen anbieten. Also beispielsweise für Online-Händler ist auch ein großes Segment an Kunden, das wir betreuen. Das ist ja so, da machst du irgendwie als Online-Händler 2-3 Millionen Euro Umsatz, also noch gar nicht so groß, aber hast schon irgendwie Lager in 27 EU-Ländern. Also bist eigentlich aufgestellt wie ein großer Konzern. Und das heißt, du hast natürlich auch viele Pflichten dann bei der Umsatzsteuer beispielsweise. Und dann ist die Frage, wie bilde ich das denn jetzt transparent ab oder rechtssicher? Und na, ich will natürlich nicht jeden Verkauf von jedem einzelnen Produkt. Wenn du jetzt Schnürsenkel verkaufst zum Beispiel, musst du jede 2 Euro extra nochmal anfassen. Das geht ja nicht. Ne? Also du brauchst einen Prozess, der gut strukturiert und transparent ist. Und da gibt es wiederum spezielle Anbieter, die auch nochmal als Zwischenschnittstelle letztendlich zwischen uns und Dativ stehen, um die Daten aufzubereiten, damit sie perfekt in das Buchhaltungssystem reinlaufen.
So wie Passway oder?
Zum Beispiel ja. Account One, AMA Invoice, solche Dinge, ja, genau. Das ist natürlich was wir dann auch stark nutzen, klar.
Und dann ist mir hier aufgefallen, noch ein Artikel, auch in LinkedIn, von der Daniela, jetzt wo Dativ als Wort gefallen ist, die Daniela Kuklakis schreibt, nicht 42 ist die Antwort, sondern 2485 Unternehmen sind, glaube ich, digitale Kanzlei 2025. Mhm. Für mich klingt das irgendwie wenig, wenn man jetzt denkt, wir haben irgendwie bis zu 80.000 Steuerberater in Deutschland. Wie digital... Genau, glaubst du, ist Deutschland aufgestellt?
Also, ich glaube, das ist natürlich, da geht noch viel mehr, ne? Also, das liegt aber sicherlich auch daran, dass viele Kanzleiinhaber dann jetzt irgendwie doch Richtung 60 plus gehen. Und da wird sich jetzt demnächst viel verändern. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt 60 oder vielleicht schon 70, ich wüsste, ich mache das, habe eine gute Rendite mit meiner Kanzlei, meine Mandanten müsste ich im Zweifel sogar überzeugen, dass die was ändern und das mit dem Papier gar nicht machen, sondern mir das gleich digital zur Verfügung stellen. Ja, weiß ich nicht, ob ich mich da wirklich auch jetzt dahin bewegen würde. Das läuft ja alles ganz gut, das Geld wird verdient. Ich kann das schon verstehen, dass viele sagen, warum soll ich mich damit jetzt beschäftigen? Aber da wird es, denke ich, in den nächsten Jahren eine krasse Änderung geben. Einerseits wegen der E-Rechnung. Ab
Ja.
2027 ist es ja so, dass alle Unternehmen ab 800.000 Euro Umsatz sie verschicken müssen. Vorrangig, ja. Das heißt, das ist dann der Beleg. Du hast den nur digital und spätestens dann musst du dir überlegen, wie machst du das jetzt, ja. Und natürlich dann mit dem Alter, je älter die Kanzleienhaber werden, die geben dann ihre Kanzleien ab, auf, verkaufen sie, wie auch immer. Und ich glaube, da wird dann eine starke Veränderung sich ergeben. Also ich rechne schon damit, dass sich das bald ändert. Aber Fun Fact, wir sind auch keine digitale Kanzlei, zumindest wenn es nach Dativ geht. Es liegt daran, wie das gemessen wird. Du musst halt die Kanzleiorganisation von Dativ nutzen. Und dadurch können die eben ablesen, okay, wie digital bist du, ne? Wie viele digitale Buchungssätze erstellst du? Hätte ich jetzt keine Zweifel, dass wir da mit reinfallen. Aber auch nutzt du die Zeiterfassung über Dativ und solche Themen. Und das machen wir zum Beispiel nicht. Das machen wir alles über unser eigenes Tool, weil wir uns darüber eben verschiedene Automatisierungen auch ermöglichen.
Ja.
Zum Beispiel, Mandant hat die Belege nicht bereitgestellt, dann wird er automatisch erinnert, Mensch, denk doch dran, die Frist naht, ja, und solche Dinge. Und da setzen wir dann nicht auf Dativ.
Okay, verstanden. Und wenn ihr jetzt die digitalen Prozesse einführt, habt ihr wahrscheinlich schon mal vielleicht was zu viel automatisiert oder so. Gibt es da irgendwelche Learnings, wo ihr sagt, das war irgendwie schwierig, das hätten wir nicht machen sollen, das hätten wir anders machen sollen?
Ja, ich glaube, du musst natürlich so ein bisschen deinen USP finden. Mit wem willst du dich messen? Und ich glaube, das war bei uns das Thema am Anfang. Pioniergeist. Der Markt war unglaublich schlecht, was die Digitalisierung anging. Es gab quasi überhaupt keine Produkte. Selbst als dann Dativ dieses Unternehmen online rausbrachte, ging es zum Beispiel nicht am Mac. Und die meisten erfolgreichen Unternehmer, also eher so ein Produkt für Unternehmer, ne? Also
Ja.
wer will denn da mit Windows arbeiten oder so? Also zumindest ist die Erfahrung oft. Und das heißt, auch da hatten wir noch jahrelang das Thema, dass wir das angebotene Tool von Dativ eigentlich gar nicht nutzen konnten. Also haben wir was Eigenes entwickelt. Aber irgendwann stellst du halt fest, okay, es gibt so viele Softwareunternehmen auch. Wir als Steuerkanzlei können mit denen nicht mithalten, um zum Beispiel ein ähnlich gutes Tool für ich stelle meine Belege bereit oder ich schreibe meine Rechnung oder ich führe mein Kassenbuch oder wie auch immer bereitzustellen. Da haben wir, glaube ich, viel Zeit und Geld natürlich versenkt, indem wir das doch versucht haben
Ja.
anfangs und dann festgestellt haben, okay, komm, lass uns den Fokus darlegen, wo wir wirklich ein USP haben. Das ist aus meiner Sicht jetzt die eben Kanzleiorganisation für uns intern, aber auch gegenüber dem Mandanten. Wie können wir auftreten? Wie können wir kommunizieren? Das ist jetzt so das, wo wir aus meiner Sicht richtig gut sind und noch besser werden wollen. Gerade jetzt mit KI auch, ne? Ist ja total geil, wenn du alle Daten, alle Kommunikation bei dir hast und diesen Schatz dann jetzt plötzlich nach und nach nutzen kannst, weil du, wenn du ein LLM dahinter stellst, ja plötzlich damit auch richtig was anfangen kannst, ja. Das finde ich zum Beispiel richtig cool und bin ich auch gespannt, was da noch geht.
Na, cool. Und wie setzt ihr KI schon ein? Hilft das das schon? Oder glaubst du, dass KI, wenn du jetzt sagst, es ging von manuellen Belegen zur Digitalisierung, ist der Schritt von Digitalisierung zur AI nochmal so signifikant, dass da große Änderungen kommen? Oder wie schätzt du so die Entwicklung von AI und Claude und den ganzen Modellen ein in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, man kann das so in zwei Bereiche teilen. Einerseits, das kennt wahrscheinlich jeder, der jetzt zuhört, hoffe ich zumindest, dass es den Standardarbeitsalltag ja enorm erleichtert. Sei es, dass man jetzt zum Beispiel statt eine lange E-Mail zu schreiben, dass man sie diktiert. Also finde ich, da ist man zwei, dreimal so schnell.
Ja.
Ja? So also wirklich diese kleinen Dinge, ne? Oder dass man sich eben bei einer Formulierung ein bisschen helfen lässt. Aber dann gibt es ja eigentlich noch diesen Bereich, der richtig groß ist, wo man dann eben auch mit Agenten und so das möglichst ganz automatisiert, dass man es gar nicht mehr anstoßen muss. Und da haben wir als Steuerberater natürlich die Herausforderung des Datenschutzes. Ich meine, du kannst natürlich jetzt Copilot und auch ChatGPT irgendwie DSGVO-konform beziehen über europäische Server und so. Das ist wohl schon möglich. Aber was ja immer noch das Thema ist, ist mit dem Strafgesetzbuch. Wir müssen ja eigentlich unsere gesamten Dienstleister, denen wir die Daten geben, darüber belehren, dass sie sich strafbar machen, wenn sie diese Daten veruntreuen und dann eben gegen das Steuergeheimnis verstoßen. Und das, also ich meine, also ChatGPT wird mir das nicht unterschreiben.
Ja, glaube ich auch nicht.
Und insofern bin ich da, das ist halt noch eine kleine Hürde, weil das ist ja schon wichtig, dass du, wenn du wirklich sagst, du machst es automatisiert, musst du auch sicher sein können, du willst nicht drüber nachdenken, was du da jetzt hingibst oder ob du es noch vorher anonymisieren musst oder so. Und das kann ja auch schnell sein, wenn du Steuerberatung machst, dass da irgendwie eine, da geht es um ein Patent oder Geschäftsgeheimnisse, wie wird die Software, wie sind die rechtlichen Verhältnisse, die eigentlich keiner wissen soll und so. Und wenn dann plötzlich ChatGPT beim nächsten Update dann doch irgendwie davon gelernt hat oder so, das will man ja nicht oder sollte man natürlich nicht riskieren. Es gibt ja aber schon auch die Möglichkeit, dass man so eine Large Language Models auch auf einem eigenen Server hostet und völlig autark betreibt. Und das ist unser Weg, mit dem wir gerade versuchen zu arbeiten und dann eben immer mehr jetzt schauen, okay, können wir jedes PDF, was zu uns reinkommt, automatisch analysieren lassen und dem Mitarbeiter dann schon sagen, was es ist oder eine sinnvolle Benennung der Datei finden. Oder du kannst halt mit dem Chat oder dem Mandanten-Dokumentenarchiv chatten mit der Datei. So solche Sachen, da tasten wir uns gerade ran und schauen, was ist da wirklich das, was uns was bringen könnte. Und ich glaube, das macht uns dann vielleicht auch effizienter oder besser, weil wir schneller und einfacher an die Informationen kommen, die uns und den Mandanten betreffen.
Ja, okay, super. Aber jetzt nochmal zur Digitalisierung. Es funktioniert ja natürlich auch nur, wenn die Mandanten mitmachen. Ne? Mhm. Wie kritisch seid ihr da, wenn ihr Mandanten onboardet?
Sehr.
Nehmt ihr nur digital oder habt ihr einen Katalog, wo ihr sagt, okay, das füllen wir aus?
Also, wer uns kein Digitales liefert, der kann nicht Mandant bei uns werden. Also ich habe jetzt aber nicht den Eindruck, dass das ein Problem ist. Also ich glaube, dass es schon oft vorkommt, keine Ahnung, dass es vielleicht bei einem von 20 Mandanten sein, der dann sagt, ach so, es geht nicht, ich will das, aber es passt ja gerade, ich weiß ja eh, dass ich das ändern muss und dann nutze ich das gleich, wenn ich zu euch gehe, dass ihr mich dabei unterstützt, von diesem Papier weg hin zu digital. Das war natürlich vor 5 oder 10 Jahren nochmal viel stärker.
Ja.
Dass wir dann da auch unterstützen mussten und hey, schafft ihr den Scanner an oder schreibt doch die Lieferanten an, dass sie das nur digital schicken sollen und so weiter. Aber das ist jetzt immer weniger geworden, ja. Und ich glaube, andererseits, wer macht das denn wirklich noch mit Pendelordner? Gibt's da? Also,
ich glaube, es gibt ja immer Stufen der Digitalisierung. Ja. Ne? Manche machen es voll digital, bei anderen werden ein paar Sachen noch nicht digital gemacht oder die schicken noch Rechnungen raus.
Ja.
Aber dann hilft ihr den Mandanten auch wirklich, sich dann voll mit euch zusammen zu digitalisieren?
Ja, natürlich. Also was wir jetzt nicht machen, das machen dann sicherlich Kanzleien vor Ort vielleicht auch besser, dass wir dann da hinfahren und denen den Scanner installieren oder so. Ja, das ist jetzt nicht unsere Leistung. Aber natürlich, wo wir, glaube ich, eine Stärke haben, ist dann die passenden Systeme auszuwählen für diesen Fall. Ja, also der Online-Händler braucht halt das System. Im Zweifel ein Restaurant hat ja ganz andere Anforderungen, weil es um Bargeld geht, um ein Kassensystem, was dann auch automatisiert verarbeitet werden muss oder ein Hotel sieht wieder ganz anders aus, ja. Also das sind dann so die Punkte, dass wir genau eine gute Erfahrung haben und sehr gute Spezialisten bei uns, die wissen in der Branche mit den Systemen, verkaufst du über Amazon, nutzt du das, hast du einen Shopify-Shop, solltest du lieber das nutzen und so weiter, ja. Das ist, glaube ich, das, wo wir dann sehr gut sind.
Und sind die Erwartungen dann von den Mandanten viel höher, weil sie irgendwie sagen, okay, wenn es schon digital ist, dann brauche ich einen extrem guten Kundenservice, der quasi, also dass die Erwartungshaltung auch einfach höher ist, Echtzeitdaten zu bekommen, eine schnellere BWA zu bekommen, direkt am Monatsanfang. So ein bisschen wie in den Early Days bei Amazon, wo der Kundenservice wirklich, wirklich gut war. Müsst ihr das dann auch liefern oder wollt ihr das sowieso liefern?
Also es ist eine interessante Erfahrung, die wir auch in dem Zeitverlauf gemacht haben. Ich habe ja anfangs gesagt, dass wir auch als Preisführer, als digitale Kanzlei gestartet sind. Und wir aber dann über die Zeit auch die Erfahrung gemacht haben, dass das natürlich gut ist, also damit gewinnst du Kunden, aber am Ende geht es ja hier um eine hochqualitative Leistung. Also wenn du eine Lohnbuchhaltung machst oder eine Buchhaltung machst und der geht dann damit zur Bank, dann braucht er das schnell. Es muss richtig sein, das war immer auch natürlich klar, selbst wenn du es günstiger anbietest, das richtig ist immer natürlich das Thema, aber du willst ja auch jemanden haben, der dir vielleicht aus diesen Daten und Zahlen, die er für dich ermittelt, irgendwie eine Empfehlung gibt oder wenn eine Betriebsprüfung ist, sofort da ist und die besten Unterstützung anbietet oder dann gibt es ein rechtliches Thema, kannst du mir einen Rechtsanwalt zur Verfügung stellen oder den mit ins Boot holen, damit ich dem nicht nochmal alles neu erklären muss. Und da war halt unsere Erfahrung, okay, wir haben total viele tolle, auch schnell wachsende, große Unternehmen gewonnen, aber konnten natürlich durch diese niedrigen Preise teilweise die Wünsche, die die hatten, gar nicht erfüllen. Also haben wir das relativ starkes geschiftet und haben gesagt, okay, Preisführerschaft, das bringt einfach nichts in dieser Dienstleistung und sind jetzt eher überdurchschnittlich mit den Preisen unterwegs, haben dafür aus meiner Sicht aber auch eine überdurchschnittliche Leistung, weil wir dann eben auch sagen, okay, wir wollen dir auch den Experten nicht nur für die Digitalisierung, sondern eben auch für die Gestaltungsberatung bereitstellen, wenn Steueroptimierung, ja, das ist ja auch immer natürlich das Thema, wie kann man vielleicht da weniger zahlen.
Stimmt, ich habe auf LinkedIn noch ein paar Tipps von dir gesehen, was man da für Ideen macht bei Häuserkauf, Verkauf und so weiter und so fort. Ja, cool. Ja. Und sag mal, alle suchen Steuerberater zur Anstellung, Steuerfachangestellte. Es ist, glaube ich, auf dem Markt extrem schwierig, gute Leute zu finden. Hilft euch da die Digitalisierung? Habt ihr Probleme im Recruiting oder dadurch, dass ihr da so aktiv seid, spielt euch das eigentlich in die Karten? Wollen die Leute, die neuen Leute oder die aktuellen Leute auf dem Arbeitsmarkt digital arbeiten?
Also uns hilft es enorm. Einerseits natürlich dadurch, dass wir ja eigentlich fully remote arbeiten können. Ja, wir haben zwar irgendwie einen Hauptsitz, wo ich jetzt auch ein Büro habe und ein paar Kollegen von mir sitzen, aber der große Teil des Teams ist in Deutschland verteilt und natürlich auch unsere Mandanten. Das heißt, wir können natürlich wirklich sagen, hey, wir suchen nicht nur Mitarbeiter in Berlin, sondern es ist eigentlich egal, wo du wohnst, du kannst bei uns arbeiten und dich voll im Team integrieren. Und das ist ein Riesenvorteil für uns, weil wir natürlich dann aus 80 Millionen Menschen rekrutieren können und nicht eben nur aus 2 Millionen oder sowas, ja. Und natürlich, die Mitarbeiter mögen das auch, ja. Also dann sich den Arbeitsort so zu gestalten, wie sie das gerne hätten. Und eben nicht vielleicht eine Stunde früh im Stau zu stehen und so. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Und ich glaube, unsere ganze Unternehmenskultur ist durch diesen digitalen Ansatz auch natürlich etwas moderner vielleicht als woanders. Also keine Ahnung, letztens hatte ich eine Steuerberaterin, die sich bei uns beworben hat, die gesagt hat, die müssen alle früh ihre Handys abgeben.
In der Kanzlei.
Ja, also keine Ahnung, das ist sicherlich jetzt nicht der Durchschnitt der Kanzleien. Da gibt es auch vor Ort sehr viele, die modern sind, da gar keine Frage. Aber es gibt, glaube ich, doch auch schon immer noch sehr alte hierarchische Strukturen, wo jetzt der junge, neue oder innovativ denkende Kollege keine Lust drauf hat, ja.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch. Wir besuchen ja viele Steuerkanzleien und einmal wurde ich auch von einer Empfangsdame empfangen, die mir dann auch den Mantel abgenommen hat und alles. Und das war mir dann auch schon nix. Aber genau, spannend. Und sag mal, mit der Remote-Arbeit ist es ja immer so, dass man sich vielleicht nicht gut kennenlernt, dass irgendwie der Kaffeetalk verloren geht. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man so eine Kultur schafft? Trefft ihr euch irgendwie einmal im Monat, alle 3 Monate?
Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil die Frage ist natürlich, wenn du nur remote arbeitest, was identifiziert dich denn eigentlich mit dem Arbeitgeber? Ja, also ist ja auch eine große soziale Komponente, die tägliche Arbeit. Ja, sind ja irgendwie 8 Stunden, also mehr als die Hälfte des Tages, der Wachzeit oder die Hälfte, bist du ja irgendwie auf der Arbeit und das soll ja dir auch Spaß bringen. Du sollst dich da wohlfühlen, du sollst dich mit den Kollegen gut verstehen und das ist natürlich remote dann doch ein bisschen herausfordernder. Ich kann mich noch erinnern, ein relativ wichtiger Schritt war, das war schon noch vor Corona, da hatten wir noch solche klassischen Telefone, weißt du, so richtig mit Hörer und Nummer wählen.
Ja. Und suche mich mit Drehscheibe noch?
Nee, schon, aber das war, ist doch heutzutage im Büro ist immer noch so, dass du dann, ja, der hat die Durchwahl 12, da rufst du dann an, nimmst den Hörer in die Hand und sprichst irgendwas mit dem. Und ich bin irgendwann, keine Ahnung, war das 2016 oder so, bin ich durch die Büros und hab die ganzen Telefone eingesammelt, hab die Müll geworfen. Weil ich wollte dann schon, dass die Leute nur noch Videokonferenzen nutzen, weil es natürlich ein großer Unterschied ist, wenn du nur remote arbeitest, okay, dann sieht man sich wenigstens oder sieht die Kunden halt auch. Und das war halt immer noch so eine Hürde, dass es diese Telefone gab, dass es die dann doch im Zweifel für die Videokonferenz das nicht richtig technisch eingerichtet haben. Seit Corona ist das ja auch überall jetzt eigentlich Standard. Aber ich glaube, auf solche Dinge kommt es dann an, dass man wirklich versucht, immer wieder diesen persönlichen Kontakt, wenn er irgendwie geht, möglichst intensiv zu gestalten. Ja, wir machen das zum Beispiel so auch mit unseren Mandanten, dass wir eben in dieser Plattform, die wir gebaut haben, immer wieder zeigen, hey, das ist dein Mitarbeiter, hier ist das Bild, da kannst du ihn anrufen, hier kannst du einen Termin buchen, hier kannst du sofort zur Videokonferenz, der für dich da ist. Ja, also weil sonst, wenn du immer zur Kanzlei vor Ort gehst, siehst du ja die Leute auch, die vielleicht deine Buchhaltung erstellen, immer mal. Und das ist natürlich bei uns eher selten der Fall. Ja, deswegen versuchen wir es über diesen digitalen Weg. Aber ich gebe zu, es ist auch herausfordernd. Ja, also da sind wir immer noch am Optimieren, da durch Events. Ne? Wir machen dann große Events mehrfach im Jahr an verschiedenen Orten. machen mal eine Reise zusammen, solche Dinge, ja. Also das ist schon ein großes Thema, was in der Unternehmensführung jetzt auch nicht so easy ist, ja.
Und Mandanten, du onboardet ihr wahrscheinlich digital, ne? Und macht dann monatliche Check-ins oder so einfach per Videokonferenz? Oder wie oft, wenn von den 100% Mandanten, die ihr habt, wie oft seht ihr davon welche persönlich?
Also das ist natürlich ganz wichtig, gerade auch wenn man wachsen will, dass diese Prozesse stehen. Also der Onboarding-Prozess von, okay, das ist die Anbahnung, der interessiert sich für uns, dann kriegt er das Angebot, dann spricht man mehrfach wahrscheinlich darüber, erklärt die Leistung nochmal und dann kommt halt der Auftrag und dann haben wir auch, wir nennen das Intensivbetreuung, ne? Dann geht es richtig los. Wir schauen, dass von Anfang an alles perfekt eingerichtet ist, dass also erstens die Steuerberater maximal unterstützt werden durch Backoffice-Mitarbeiter und eben nicht anfangen müssen, ja, wie ist eigentlich die Steuernummer oder keine Ahnung, wann war der letzte Bescheid vom Finanzamt, sondern dass das alles vorliegt und auch für den Mandanten dann alle Fragen beantwortet werden und klar ist, wie läuft die Zusammenarbeit ab. Wir erstellen dann Checklisten, dass jeder weiß, wer hat wann was zu tun. Und die Mandanten sehen, ja, also das ist natürlich, oder das hängt so ein bisschen darauf an, wie groß ist das Unternehmen, ne? Bei größeren gibt es natürlich monatlich dann einen Call zu, wie lief die BWA, ne, oder wie lief der Monat, was sind die Themen, was ist bei der Lohnabrechnung und so weiter. Wir versuchen dann natürlich auch hin und wieder auch mal ein persönliches Treffen zu organisieren, spätestens wenn es vielleicht mal eine Betriebsprüfung gibt.
Ja.
Und dann der Prüfer da natürlich auch vor Ort auftaucht, dann ergibt sich das schon immer mal.
Ja, cool. Und dann sagt immer, die Weiterbildung ist ja wahrscheinlich auch einfach enorm wichtig. Ich hatte jetzt ja auch so einen Beitrag gefunden auf LinkedIn vom Steuerberaterverband Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Die schreiben, wer ist eigentlich Tim? Der Tax IT Manager ist unsere modulare Online-Weiterbildung für Kanzleimitarbeitende. Wie macht ihr denn Weiterbildung? Wie geht ihr damit um? Schickt ihr auch Leute zu verschiedenen Kursen? Macht ihr Weiterbildung in-house?
Also wir machen viel Inhouse, weil ich natürlich denke, dass wir bei diesen Themen schon sehr, ja, also sehr, sehr gut aufgestellt sind. Das heißt, also ich kenne jetzt, habe ich mit diesem, was du gerade vorgelesen hast, nicht jetzt intensiv beschäftigt, aber ich vermute, dass das natürlich eher so für die Umsteiger ist auch oft, ne, die dann vielleicht bisher sich noch nicht so viel mit digitaler Buchführung befasst haben und dann da eben loslegen. Das heißt, wenn ich da jetzt meine Mitarbeiter hinschicke, vermute ich mal, dass die sich langweilen oder da vielleicht das Seminar übernehmen könnten. Aber ja, und wir machen natürlich dann einerseits viel Inhouse. Aktuelles Steuerrecht ist für alle gleich, ne? Da beschäftigen wir uns natürlich viel mit. Und ist ein wichtiges Thema, aber da geht bei uns wirklich viel Inhouse, ja, dass wir uns damit beschäftigen und die Kollegen schulen.
Okay, super. Dann sind wir, glaube ich, schon am Ende des Podcasts. Wir haben noch unsere Lightning Round. Das sind unsere fünf Fragen, die wir allen Teilnehmern stellen. Und genau, bin gespannt. Ich mache mal die erste Frage. Und zwar, wenn du einfach schnipsen könntest und irgendwas wäre im deutschen Steuer- oder Taxrecht geändert, was die Arbeit einfacher machen würde, was würdest du ändern?
Also da gibt es natürlich eine lange Liste. Ja, die ist natürlich noch viel länger als die Liste, die man an Dativ schicken würde. Ich glaube, weil das doch eben so eine lange Liste ist, muss es vielleicht mal um ein Prinzip gehen. Und das gibt es ja in der Politik eigentlich auch schon mal, hat man ja hier und da auch schon mal versucht, dass man zum Beispiel sagt, wenn man ein neues Gesetz beschließt, müssen dafür zwei andere wegfallen. Ja, also wenn das wirklich umgesetzt werden würde, würde man, glaube ich, weil es wird immer was Neues geben, gibt immer neue Ideen und Sachen, wo man was verbessern, verändern will im Steuerrecht. Aber sobald sowas mal passiert, muss man sich überlegen, welche zwei anderen Dinge für Auflagen oder so man dann dafür wegfallen lässt. Und wenn man das 5 Jahre macht, glaube ich, stehen wir insgesamt viel besser da.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich komme ja aus dem Produktmanagement und da ist ja auch immer so, da wird nicht immer nur gefragt, welches Feature wird noch hinzugefügt, sondern welche Features nehmen wir auch aus dem Produkt raus, um die Komplexität rauszunehmen und um einfach ein einfaches, schönes Produkt zu haben, was man einfach nutzen kann. Cool. Zweite Frage: Buch, Podcast, Newsletter, gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit beschäftigt hat, was du empfehlen würdest?
Ja, also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen abwegig. Dadurch, dass ich so viel auch selbst Podcast mache, höre und so weiter, komme ich gar nicht so viel zum Buchlesen. Aber das Buch, was ich zuletzt gelesen habe oder als Hörbuch gehört habe, was mich richtig bewegt hat, war von David Goggins, Can't Hurt Me. Das ist so ein Ultra-Marathonläufer, Ausdauersportler, glaube auch bei der Navy oder so war er, der so ein bisschen in seinem Buch beschreibt, wie er das schafft, diese sportlichen Höchstleistungen zu schaffen und da seine ja, auch körperlichen Grenzen immer wieder überwindet. Und wenn man sich das so vor Augen führt, was alles so ein Mensch zu leisten imstande ist und mit welchem Mindset man da rangeht, da kann man, glaube ich, auch viel so im Business-Kontext nutzen, wenn man manchmal so denkt, ah, schaffe ich das jetzt auch noch, dann, ja.
Wird das vielleicht mal hier, ne?
An das Buch denken und sagen, ja, guck mal, was der schafft, dann wird das ja jetzt für mich die Herausforderung sein.
Ja, spannend, habe ich auch gelesen und fand auch, der hat hier 200 Kilometer Läufe, ist ein Ultramarathonläufer, was der da erlebt oder für Schmerzen durchlebt, hat mich dann auch motiviert, mal meine 10 Kilometer zu laufen. Was hat er?
Der genießt es ja teilweise.
Ja. Aber ja, der schreibt ja auch ein bisschen über seine Kindheit, ne, wo er um 4 Uhr aufstehen musste, wo er den Garten machen musste, wo er dann bei seinem Onkel oder so gelebt hat. Ich glaube, das hat ihn auch sehr geprägt, war, glaube ich, eine harte Kindheit, die er hat. Super, dann eine weitere Frage. Welches Tool würdest du empfehlen oder hast du neu entdeckt? Nutzt du aktiv so in den letzten 12 Monaten irgendwas, was auf den Markt gekommen ist, was du spannend fandst oder auch was schon länger da ist, aber du trotzdem täglich benutzt? Muss nicht zwingend im Steuerumfeld sein.
Ja, ich glaube, sprecht statt schreibt. Also sprich statt schreibe. Also das ist ja so genial, dass die Transkription jetzt so fehlerfrei funktioniert. Ja, Anwälte und Steuerberater haben ja früher immer schon hier dieses Dragon oder so genutzt, hatten dann immer solche Mikrofone, haben diktiert oder noch schlimmer, auf ein Band und irgendjemand im Sekretariat musste es dann abtippen. Ist ja jetzt alles nicht mehr erforderlich. Du kannst ja wirklich, wenn du im Taxi sitzt, wenn du im Zug sitzt, wenn du spazieren gehst mit dem Hund, alles, was dir in den Kopf kommt und was mal in einem Schriftsatz landen soll oder was du irgendwo dich mitteilen willst, sprechen und das wandelt sich in Text um und du bist, also ich bin 2-3 Mal so effizient dadurch. Das ist so das, was ich in den letzten 12 Monaten dazu gewonnen habe an Tools, was ich in allen Bereichen nutzen kann.
Ja, cool. Ich sehe, wir haben, glaube ich, beide iPhones. Die sind ja mit AI noch nicht so weit, ne? Wenn du die neuen Android- oder Google-Phones anguckst, kannst du, glaube ich, ganz schön viel mehr mit der Stimme und mit E-Mails schreiben machen. Da warten wir alle, dass Apple mal nachzieht.
Da kann ich vielleicht einen Tipp geben. Also es gibt auch Tools. Ich nutze Spokenly, heißt das. Da kannst du lokal, ist auch wieder für mich als Steuerberater mit Datenschutz natürlich ganz, ganz wichtig, kannst du lokal so ein LLM installieren lassen, was eben diese Transkription macht und die Daten verlassen das Gerät nicht. Und die Transkription ist natürlich x-fach besser als bei Siri oder so oder bei der Diktierfunktion vom iPhone. Also das ist so das, was ich dafür nutze, ja.
Ja, okay, cool. Und dann vorletzte Frage, irgendein Zitat oder ein Lebensmotto, was dich begleitet hat, was dir geholfen hat, so krass erfolgreich zu sein und das die Steuerkanzlei aufgebaut zu haben oder auch sonst?
Ja, ich glaube, was natürlich, wenn man jetzt auch so irgendwie wachsen will, oder ich versuche ja da auch bei Social Media oder so immer mal was zu posten, mir hilft es immer so, manchmal klappt ja auch was nicht, ja, dass du dich irgendwie dann versuchst, keine Ahnung, neues Produkt, neue Leistung oder machst ein Webinar, wo dann keiner kommt oder solche Sachen. Da könnte man sich natürlich über viele Dinge ärgern, aber ich versuche immer so das Motto zu sehen, wenn man mal scheitert, ist das einfach nur ein Feedback, ja. Also, dass man versucht, da was Positives immer rauszuziehen, auch wenn was nicht klappt oder dich jemand kritisiert oder sowas. Halt zu sagen, okay, ein interessantes Feedback. Manche zahlen dafür, dass sie dann auf eine Weiterbildung gehen, um das gesagt zu bekommen. Ich habe es jetzt kostenlos erhalten. Also insofern, das ist so das, was mich immer ganz, ganz glücklich bleiben lässt, trotz der vielen Herausforderungen im Unternehmeralltag.
Ja, super. Und dann letzte Frage, ein bisschen Christian, privat quasi, was sind so dein Lieblingsurlaubsland oder 1-2 Urlaubsländer, die du empfehlst oder wo du gerne bist, wo du ausspannen, relaxen kannst?
Ja, also ist natürlich immer so, ich habe ja auch Kinder und so, das heißt, du musst immer gucken, dass es effizient ist und also, dass du jetzt nicht hunderte Stunden fliegst oder 10 Stunden, ein bisschen weniger. Ich bin immer gerne da, wo es warm ist. Und deswegen, ich bin eigentlich dann oft auf den Kanaren im Winter oder ein paar Wochen, 2-3 Wochen. Und was ich aber natürlich auch ganz interessant finde, ist Dubai. Ja, nicht nur wegen den Steuern, also auch wegen den Steuern vor allem. Und aber auch, da tut sich ja wirklich auch, ja, viele, die dorthin ausgewandert sind. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man dann auch andere Deutsche dort trifft, dass die dann auch wirklich alle sehr leistungsorientiert sind und da wirklich was aufbauen wollen oder ihre Unternehmen von dort aus weiterführen. Das finde ich auch ganz spannend, was sich da tut und wieder so ein neues unternehmerisches Leben da auch entsteht.
Genau, gab es ein paar Diskussionen, glaube ich, von dem Revolut-Gründer, der nach Dubai ausgewandert ist, ne, wo dann die große Steuerfrage war, was wird in England versteuert, was in Dubai, aber das ist dann wahrscheinlich mal eine andere Episode.
Da kann man, glaube ich, auch eine Stunde drüber sprechen, ja.
Ja, Christian, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Super spannendes Gespräch. Genau, und für heute sind wir damit durch mit unserem Podcast. Freue mich, macht Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Episode.
Ja, vielen Dank für die Einladung und bis bald.